Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Dirk Osigus ist Krimi-Autor. Seine Spezialität? Mord. Und zwar in Wuppertal. Dabei geht er nicht zimperlich vor, beim Töten wie auch beim Schreiben. Seinen neuen Roman Selbstverdammt beginnt Osigus mit einer sadistischen Szene, die eine Hommage an den Film Das Schweigen der Lämmer darstellt. In seiner Version schleppt der Täter einen Hotelbesitzer vom Döppersberg in den Flur, schneidet ihm den Bauch auf und hängt ihn dann an Seilen an die Decke, damit das Blut Platz genug hat, eine riesige Lache zu bilden. In dieser Lache rutscht wenig später der Nachtportier aus, hält sich an der Leiche fest und greift dabei in alle Innereien, die beim Metzger erst einmal nicht in der Fleischtheke landen. Willkommen zur neuen Folge der Wuppertaler Auslese, dem Podcast der Westdeutschen Zeitung.
Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Dirk Osigus, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und ganz wichtig, erst einmal, macht dir das Spaß, so etwas zu schreiben?
Ja, das macht mir sogar ganz viel Spaß. Ich lese gerne Thriller, ich lese sie seit 30 Jahren und es gibt so viele Szenen, die schon beschrieben wurden und da denke ich mir ja gar was Neues aus. Und da ich ja auch Jäger bin, habe ich ja sozusagen einen direkten Einfluss auf das, was ich dabei erlebe. Also ich habe viel mit Messern, mit Blut, mit Waffen zu tun und das bringe ich gerne in den Büchern rüber.
Muss so ein Einstieg denn so krass sein, um den Leser zu fangen? Weil im weiteren Verlauf wird es ja durchaus, sagen wir mal, eine Krimikomödie, aber am Anfang ist es schon ziemlich krass.
Das ist die Frage, ob das tatsächlich so sein muss. Ich stelle fest, dass in vielen Büchern es am Anfang immer krasser wird. Das war aber dabei gar nicht meine Intention, sondern ich wollte einfach diese Szene nachstellen und habe mir vorgestellt, wie kriegt man das richtig plastisch rüber? Und in meinen ersten beiden Büchern habe ich das auch hin und wieder probiert. Und da ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und ich habe da einfach Spaß gehabt, das, was ich mir vorgestellt habe, zu beschreiben.
Und inwieweit inspiriert dich da dein Hobby als Jäger?
Eher nicht. Sondern das hilft mir nur dabei, die Tätigkeiten plastisch darzustellen. Weil ich tatsächlich weiß, wie sich eine Lunge anfühlt. Ich weiß, wie sich ein Herz anfühlt. Ich weiß, wie sich die Haut anfühlt, wenn man sie aufschneidet. Und das hilft mir dabei, das möglichst anschaulich darzustellen.
Wow. Und ist es denn aber so eine Art Therapie?
Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ich denke zwar seit 20 Jahren darüber nach, wie ich Leute töten kann und wie ich sie danach fachmännisch entsorge, sodass ich möglichst nicht von der Polizei erwischt werde und in den Knast komme. Aber eine Therapie ist das natürlich nicht. Mir macht es einfach Spaß, darüber zu schreiben, weil ich schon so viel gelesen habe und ich mal gedacht habe, na das, was ich tatsächlich immer noch lesen wollte, habe ich bisher noch nicht gefunden. Und habe ich gedacht, schreibe ich es doch einfach mal selber auf.
Jetzt ist das Ganze ja als Krimi angelegt mit Thriller-Elementen. Die Hauptfiguren sind zwei Kommissare, Frank Gerste und Corinna Meyer. Wenn man das Buch liest, stellt man fest, die Charaktergestaltung hast du dir offenbar sehr intensiv ausgedacht, weil die sehr, sehr plastisch wirken. Der Frank Gerste wirkt so ein bisschen, ich habe schon alles erlebt, ist mir vollkommen egal, was jetzt noch passiert. Und die Corinna Meyer ist relativ jung und noch so ein bisschen gesetzter und versucht auch ihren Partner so ein bisschen auf die sachliche Schiene zu bringen, was ihr aber eigentlich überhaupt nicht gelingt. Wie entwirfst du diese Charaktere?
Das hat ja im ersten Buch begonnen und man sagt, im ersten Buch haben alle etwas mit mir selber zu tun, mit dem Autor zu tun. So war das auch. Frank Gerste ist eigentlich eine komplette Kopie von mir. Ich habe mich da eigentlich selbst geschrieben. Und ich bin tatsächlich, diese Sprüche, die bringe ich auch. Also ich habe auch eine Tochter, die ist allerdings nicht so alt. Corinna ist ja ungefähr 30 und meine Tochter ist allerdings erst 21. Und ich habe aber die ganzen Sprüche, dieser Austausch der Intention, das kenne ich. Ich bekomme es also von ihr regelmäßig mit und wir betteln uns ein bisschen und genau das wollte ich da zeigen. Ich wollte jetzt nicht die klassische junge Frau, älterer Kommissar darstellen, weil das gibt es ja schon ganz oft. Ich wollte einfach diese Beziehung zwischen den beiden, die ich selber auch oft erlebe, zeigen. Dazu kommt ja, dass Corinna eigentlich nicht das kleine, unschuldige Mädchen ist, die zufällig Polizistin geworden ist, sondern sie wollte ja eigentlich zum SEK nach Düsseldorf. Sie ist also auch waffenaffin und aktionsfreudig, nur da nehmen sie in den Kampfeinheiten keine Frauen. Und deswegen ist sie dann eben bei der Wuppertaler Polizei gelandet und wird von dem etwas chauvinistischen Herrn Gerste angeleitet.
Und ein wichtiger Charakter ist ja auch die Mutter von Frank Gerste, die Irina. Ja, ehemalige Staatsanwältin. Und die funkt ja auch ständig dazwischen eigentlich bei den Ermittlungstätigkeiten ihres Sohns und dessen Team. Was hat dich dazu gebracht, diese Figur zu entwickeln und das so zu schreiben? Also, weil ich fand sie richtig cool. Aber manchmal hat man sich auch gefragt, so arbeitet sie eigentlich gegen ihren eigenen Sohn?
Irene kam im zweiten Buch zum Tragen. Das zweite Buch ist eine gewisse Fortsetzung vom ersten. Und mir haben die beiden Figuren, Corinna und Frank, also die Kommissare, sehr gut gefallen. Nur da fehlte noch irgendwas. Weil Kollege Gerste war etwas zu dominant, fand ich. Und deswegen wollte ich ihm im zweiten Buch einen Widerpart geben. Und da ist mir dann seine Mutter eingefallen. Und die liebe ich über alles. Also die ist eigentlich mein absoluter Lieblingscharakter mittlerweile. Es geht so weit, dass ich über sie jetzt eine eigene Buchreihe schreibe. Ja, das wird eine Thriller-Reihe, wo nur Irene die Hauptrolle spielt. Die spielt auch nicht in Wuppertal, die wird in ganz Deutschland irgendwo spielen. Aber Irene ist mir so wollte ich unbedingt jemanden, ich wollte einen Kontrapunkt zu ihm setzen. Ich wollte seine chauvinistischen, machohaften Sprüche, die er immer bringt, da muss immer jemand sein, der ihm Kontra gibt. Und er hat so viel Respekt vor seiner Mutter, er kuscht eigentlich. Er liebt sie, aber er hat gesagt, oh nee, Mutter, nicht schon wieder. Weil sie hat ihr ganzes Leben damit zugebracht, die Leute, die er verknackt hat, wieder rauszuholen. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Leute, oder du ja auch, finden das richtig gut, gefällt mir. Und im ersten Buch hielt sie sich noch etwas weiter zurück, aber im zweiten hat sie auch eine andere Rolle bekommen, jetzt als tatsächlich Verteidigerin einer Verdächtigen. Und das ist, also ich mag das.
Gibt es da auch einen autobiografischen Bezug oder ist das Fantasy?
Das ist Fantasy. Das habe ich mir tatsächlich so überlegt. Und ja, manchmal muss ich mich auch da zügeln, damit es nicht komplett unrealistisch ist.
Jetzt ist das Buch ja als Krimikomödie, würde ich es mal behaupten, auch angelegt. Zumindest in den Dialogen geht es doch sehr humorvoll zu. War das ein ganz bewusster Bereich, den du auch bedienen wolltest, so nach dem Motto, Humor ist, wenn man trotzdem lacht?
Ja, also ich bin ein sehr humorvoller Mensch und ich freue mich über Dialoge, wo man schmunzeln kann. Ich habe ja den ersten Band jetzt als Hörbuch aufgenommen und der Sprecher hat die Kapitel so gelesen, dass ich fast bei jedem Kapitel lachen musste. Ich habe das Buch ja selber schon so oft gelesen, auch das zweite und das dritte auch. Und trotzdem, wenn ich mir ein Kapitel durchlese, muss ich immer noch schmunzeln. Und das freut mich unheimlich, dass mir das irgendwie gelungen ist, den Humor rüberzubringen. Es soll jetzt kein Cozy sein, also eigentlich nicht nur ein humorvolles Buch. Es ist ja doch ein hoffentlich relativ intensiver Krimi oder mit Thriller-Elementen geworden.
Cozy heißt Cozy Crime?
Also ja, so mehr weiche. Ohne Blut, ohne brutale Szenen, wo die Ermittlerin meist über 50 oder 60, so Miss Marple-mäßig. Das ist so ein Cozy Crime, den ich auch hin und wieder gerne lese. Aber das wollte ich nicht. Die Dialoge sind einfach nur dazu da, um das aufzulockern, um mir Spaß zu machen dabei. Weil ich kann nichts schreiben, wo ich nicht selber Spaß habe. Wenn ich nicht selber das gerne lesen würde, dann fällt es mir auch sehr schwer. Es gibt hin und wieder Szenen, die schreibe ich nicht gerne, aber das kommt eher selten vor. Ich schreibe einfach die gerne, wo ich richtig Freude habe und den Humor auch rüberbringen kann. Wenn ich das übertrieben habe, dann ist das nicht gut, aber bisher lache ich immer gern dabei.
In diesem Buch, also es gibt ja sehr viele auch intensive Szenen oder sehr viele, wo man auch wirklich mitfiebert. Also ich zumindest hab sehr mitgefiebert, auch wirklich bis zum Ende. Und hast du denn eine Lieblingsszene gehabt, die du richtig gerne geschrieben hast oder die einfach so quasi aufs Dokument kam?
Die erste natürlich. Also die ist im Nachhinein gesehen vielleicht etwas lang geworden und ich hätte sie vielleicht etwas kürzen sollen, aber ich wusste noch nicht genau wo. Ich wollte sie tatsächlich genau so haben und vielleicht hätte ich sie noch plastischer darstellen können, aber die Szene ist die, die mir tatsächlich am meisten gefallen hat. Und dann kommt natürlich die, jetzt stellt sich die Frage, inwiefern ich da Spoiler, ich wollte unbedingt diese Fußballszene am Ende haben. Und das ist etwas, was ich mir so vorgestellt habe, was ich noch nie in einem Film oder in einem Buch, Film gesehen oder Buch gelesen habe. Und das wollte ich unbedingt da reinpacken. Und diese Szene war ursprünglich ganz anders geplant. Aber da habe ich gemerkt, die gibt nicht so viel. Es sind vielleicht so 3-4 Seiten. Und da habe ich gedacht, dann baue ich es mir ein bisschen aus. Und die hat mir auch richtig Freude gemacht. Dieses Feeling darüber zu bringen, das hat mich gefreut.
Ganz wichtig ist ja, dass deine Bücher also als Buchreihe in Wuppertal spielen. Es ist ja so eine Art Regionalkrimi. Die Anfangsszene spielt am Döppersberg, zwischendurch kommen wir noch an den Tölle-Turm, wir sind an der Ronsdorfer Talsperre, im Polizeipräsidium, im Landgericht sind wir, glaube ich, auch nochmal unterwegs. Ist Wuppertal so prädestiniert dafür, Krimis hier anzusiedeln oder hat das damit zu tun, dass du halt hier in Wuppertal zu Hause bist?
Das ist natürlich der Hauptgrund. Ich schreibe gerne über das, was ich auch weiß, was ich kenne. Ich möchte da nicht für googeln müssen. Und Wuppertal ist relativ groß. Das ja die meisten Leute vielleicht nicht sofort auf dem Schirm haben. Wir sind die 17. größte Stadt in Deutschland. Hier wohnen 350.000 Leute und hier gibt es so viele Möglichkeiten, Leute umzubringen. Warum muss ich da woanders hin? Ich schreibe ungern, obwohl das natürlich bei Verlagen sehr, sehr gerne gesehen ist, den 127. Küstenkrimi, ob der nur auf Helgoland, Baltrum, Sylt oder sonst wo spielt. Die haben alle ihre Berechtigung, aber ich möchte lieber hier in Wuppertal die Leute töten. Das macht mir deutlich mehr Spaß, muss ich sagen. Ich fahre jeden Tag an den Tatorten vorbei. Ich fahre jeden Tag am Polizeipräsidium vorbei, am Tölle-Turm, da wohne ich ja da sowieso. Obwohl, den hätte ich gerne noch mehr integriert. Das kommt beim nächsten Mal vielleicht. Aber auf dem Turm oben selber, was hat man für Möglichkeiten? Einen runterstoßen, ja, dann ist es fast auch schon erledigt. Nein, ich habe in einem der nächsten Krimis werden viele Sportstätten vorkommen, sodass ich hier das ja vor Ort erfahren kann. Ich liebe das. Ich habe von Dan Brown, dem bekannten amerikanischen Autor, das Buch Illuminati gelesen. Und als ich einmal in Rom war, habe ich mir alle Orte angeschaut. Ich bin in die Kirchen, zum Vatikan natürlich, und habe mir das alles verfolgt und habe das erlebt. Und das fand ich total klasse. Und vielleicht muss ich auch mal eine Tour mit den Tatorten machen hier. Mittlerweile habe ich ja doch recht viele verwendet. Ich finde das toll, wenn man das erleben kann. Es sind auch sehr viele Leser aus der Umgebung hier, die das toll finden. Die sagen, oh, da war ich schon, klasse, genau das kann ich mir vorstellen. Finde ich super.
Welchen Charakter hat Wuppertal denn, den man in den Romanen wiederfindet?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe bisher immer nur am Rand gewohnt. Also in Kronberg, jetzt in Ronsdorf. Und ich habe nie länger als 5 Minuten bis zum Wald gebraucht. Insofern ist Wuppertal eine zweigeteilte Stadt. Wir haben eine wunderschöne Randbebauung, möchte ich sagen. Da ist ja alles grün. Und wenn man in die City geht, ist es grauenvoll. Ich sage immer, Wuppertal ist bei Regen eine hässliche Stadt und bei Sonne eine wunderschöne Stadt, weil es dann so grün ist. Aber gerade in Heckinghausen, Barmen City oder auch Elberfeld City, durch die Nachkriegsbauten, ist das schon sehr unschön. Und das möchte ich ungern auch beschreiben. Also ich muss jetzt nicht Wuppertal als Person, in Anführungszeichen gesagt, benutzen, sondern ich benutze einfach die Tatorte, die mir gefallen. Und wenn da einfach eine grässliche Hausfassade herhalten muss, dann ist das okay. Ich habe ja im zweiten Buch das Luisenviertel benutzt. Das ist ja sehr schön, nicht wahr? Also die ganzen alten Häuser, die zum Glück im Krieg nicht zerbombt worden sind. Aber Wuppertal hat meiner Meinung nach zwei Gesichter.
Jetzt habe ich gerade meine Frage weg. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf. Wie ist denn so das Wuppertaler Publikum? Also ich meine, vor allem, wenn dann quasi die Lesenden hier diesen Wuppertaler Krimi oder deinen Wuppertaler Thriller lesen, wie ist da so die Resonanz? Also sagen die so, boah, krass, dass du die Schöne in die Luft gejagt hast, Spoiler. oder genau, wie ist da so die Resonanz von denen?
Die ist überwältigend. Ich habe ja einige Lesungen hier in Wuppertal gemacht, in Buchhandlungen in Vohwinkel oder in Ronsdorf oben. Das ist super. Da kommen ganz viele Leute, die Bücher schon gelesen haben. Die kommen einfach, um zu hören, wie man das vorträgt. Das mache ich übrigens auch gerne. Ich gehe auch gerne zu Lesungen von Autoren und schaue, wie das vorgetragen wird. Und mit denen dann darüber zu sprechen, finde ich einfach klasse. Und man merkt es auch in Rezensionen, dass Menschen, die Inhalte kennen, die Orte kennen, das kann man anders, die reden anders darüber. Also ich finde das große Klasse.
Dann würde ich fast vorschlagen, könnten wir uns auch noch eine kleine Lesung gönnen. Bevor wir mit weiteren Fragen weitermachen, was hast du uns mitgebracht als Lesepassage?
Ich denke, Kapitel 3 finde ich sehr schön. Im Kapitel 1 habt ihr ja erwähnt, bringt der Täter sein Opfer um. Die entscheidenden 3, 4 Worte, die er sagt, bevor er das Zeitliche segnet, ich war es nicht, die tragen eigentlich das ganze Buch, darum geht es ja eigentlich. Und dann im zweiten Kapitel, habt ihr auch schon kurz erwähnt, findet der Nachtportier die Leiche und stellt sie etwas unglücklich an, rutscht im Blut aus und besudelt sich kräftig. Da muss ja irgendwann die Polizei auch auftreten. Und in Kapitel 3 lasse ich dann, was mir auch häufig passiert, den Herrn Gerste morgens wecken.
Dann hören wir mal rein.
Also Kapitel 3. Es ist Samstag um 4 Uhr morgens. Brr, brr, brr. Ein Handy vibrierte auf dem Nachttisch, als Alexandra Gerste ihren Mann sanft unter der Bettdecke trat. Und das passiert mir auch tatsächlich immer. Meine Frau tritt mich ganz oft, weil ich neige etwas zum Schnarchen, glaube ich. Unter der Bettdecke bekomme ich regelmäßig Tritte ab. Und das musste ich hier direkt einfließen lassen. Frank! Sie rollte sich auf den Bauch und zog das Kissen über den Kopf. Geh ran, ist deins. Nee, will nicht, murrte der Wuppertaler Kriminalhauptkommissar Frank Gerste in der Hoffnung, er könnte die Störung wegwünschen. Gähnend tastete er nach der unerwünschten Lärmquelle und unterdrückte den Drang, das Handy gegen die Wand zu werfen. Irgendwann mache ich das mal, irgendwann. Hör auf zu meckern und geh endlich ran. Die Bemühungen wurden durch vergnügliches Lecken an seine Hand gestoppt. Seit einem halben Jahr gehörte ein Cockapoo-Welpe zur Familie, der neben Alexandras Bett schlief. Die Aussicht auf ein Leckerli oder einen frühen Spaziergang hatten ihn zu Gerste gelockt. »Ja, Bailey, ich mag dich auch!« Geduldig ließ er sich die Hand ablecken und fingerte ungelenkt nach dem Handy. Der Schwanz des Welpen klatschte fröhlich gegen den Bettrahmen und lebhaftes Jaulen drang an Gerstes Ohr. »Nein, Bailey, es geht jetzt nicht raus!« »Mach weiter, Haya!« Als er sich im Bett aufrichtete und den Anruf annahm, sprang der Hund aufs Bett. »Mal sehen, wer den Mut hat, mich um«, flüchtig spähte er aufs Display, »viertel nach vier zu stören«, brummte er und rollte sie aus dem Bett. Der Hund folgte ihm mit wedelndem Schwanz. »Corinna, Schatz, ich hoffe, du sagst mir gleich etwas so Weltbewegendes, das nicht bis 7 Uhr warten konnte.« So lärmvermeidend wie möglich tapste er in Richtung Tür. »Mist«, zischte er und unterdrückte den stechenden Schmerz am Knie, als die kurze Aluleiter gegen den Strand schepperte. Das passiert mir übrigens auch. In meinem Schlafzimmer steht auch so eine Aluleiter. Und wie oft ich da morgens schon gegen gescheppert bin, warum ich die nicht wegstelle, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Der Versuch, sich ohne Lärm durch den schmalen Türspalt zu zwängen, war misslungen. Und der Hund schlüpfte vor ihm in den Flur. »Danke, Frank. Und lass die arme Corinna in Ruhe.« Alexandra gähnte. »Warum regst du dich denn jedes Mal wieder auf?« »Ja, ja«, wiegelte er ab und stapfte aus dem Schlafzimmer und tätschelte dem Welpen den Kopf. »Ich wünsche dir auch einen guten Morgen«, hörte Corinna Meier sagen und verachtete sie innerlich dafür, wie sie ihre Lebensfreude auf seine triste Morgenstimmung sprühte. Sie war stets in der Lage, seine wechselnden Stimmungen optimistisch auszulegen und dafür schätzte er sie. Aus Gründen temporär aufwallender Selbstüberschätzung bekam sie dies aber äußerst selten zu hören. »Du weißt schon, dass es draußen noch dunkel ist, oder?« »Mach doch nicht so eine Show, großer Meister. Ich rufe ja nicht ohne Grund an.« Gerste schlurfte in die Küche und stellte sich vors Fenster. Der Mond stand tief und die sternklare Nacht gewährte ihm scharfe Blicke auf zahlreiche Maare. Neben ihm saß Bailey und fixierte die Leckerli-Dose auf der Dunstabzugshaube. Umständlich klammerte sich Gerste das Handy hinters Ohr und fummelte einen Keks heraus. »Was können das wohl für Gründe sein?« In der Hoffnung, Kälte und Müdigkeit zu vertreiben, schüttelte er sich und gähnte. Die Twin Towers werden nicht ein zweites Mal eingestürzt sein. Mexiko ist sicher nicht in Texas einmarschiert und meine Mutter sitzt aller Voraussicht nach nicht in U-Haft. Ich bin also wirklich gespannt, was Patrick da nicht für mich tun konnte. Ich bin in 5 Minuten da. Mach mal 30 draus. Ich muss mich noch um Bailey kümmern und Kaffee machen. Echt jetzt? Willst du im Ernst um diese Zeit eine Kaffeezeremonie durchziehen? Gut Ding will eben Weile haben. Langsam glaube ich, du mutierst zur Frau. Soll ich mich wieder ins Bett legen, oder was? Glaub mir, das möchtest du nicht. Oh la la, so geheimnisvoll. Wieder gähnte er und schlug sich die Arme um den Körper. Ja, aber mach bitte einen mit. Groß, heiß und mit Hafermilch. Haben wir nicht mehr. Da hat mir deine Frau was ganz anderes erzählt. Petze. Ich mag dich auch. Bis gleich. Danke, Alexandra, rief er durch den Flur und er ahnte ein Lächeln im Gesicht seiner Frau. Dann legte er das Handy zur Seite, schaltete die Siebträgermaschine ein und ging ins Bad. Der Hund trottete hinterher. Also da sind tatsächlich viele Szenen, die ich jeden Morgen erlebe. Also mein Hund tätschelt mir morgens, wenn ich um 4 aufstehe, immer die Hand. Der kommt immer mit. Diese Leckerli-Dose auf der Dunstabzugshaube gibt es auch. Da kriegt er jeden Morgen von mir etwas raus. Die Leiter haue ich nicht jeden Morgen um, aber da stoße ich hin und wieder gegen. Also das ist das Einzige, was nicht stimmt. Ich mache morgens keinen Kaffee.
Wenn du Lesung hältst, dann funktionieren diese Lesungen ja immer mit vollem Körpereinsatz bei dir.
Ja.
Du bist auch häufig auf Buchmessen unterwegs und wenn man da vorbeigeht an deinem Stand, kommt man gar nicht dran vorbei. Du hast dein Jägeroutfit an, Hut auf, ein Tarnnetz als Tischdecke und bietest zwischendurch Wildschweinsalami an. Ist das die Form von Marketing, die es braucht, um so ein Buch zu verkaufen?
Ich denke ja. Ich schreibe jetzt seit knapp 1,5 Jahren Bücher oder veröffentliche sie Und ehrlich gesagt kennt mich kein Mensch oder vorher kannte mich kein Mensch. Ich bin ja nicht beim Verlag, ich veröffentliche die Bücher ja für mich selber, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und so gesehen muss ich mir ja was einfallen lassen, um die Bekanntheit zu steigern. Und ich liebe Buchmessen, ich liebe Lesungen. Also du hast recht, auf Lesungen, da sitze ich nicht, sondern ich laufe hin und her. Bei der letzten Lesung, die ich durchgeführt habe für Selbstverdammt, da spiele ich die Szene nach, wo ihm der Bauch aufgeschnitten wird. Dann nehme ich eins von meinen Messern und ziehe mir das tatsächlich so am Körper entlang. Und ich lebe das mit. Das macht mir richtig Spaß. Und die Zuschauer, die fanden das auch immer hoffentlich recht klasse. Auf Messen ist das ähnlich. Das stimmt, da biete ich Wildschweinsalami an. Und das, wenn ich so im Gang stehe, die Leute gehen ja sonst einfach vorbei. Die kennen weder mich, die kennen nicht mein Buch, die sehen vielleicht meinen Aufsteller dahinter und sagen, oh. Also gehe ich offensiv auf sie zu und frage, ob sie die Krimis lesen oder ob sie schon mal Wildschweinsalami probiert haben. Und so habe ich ein Gesprächsthema. So kann ich die Leute eventuell fangen, weil sehr, sehr viele lesen Krimis, aber wollen vielleicht nicht angesprochen werden. Ist ja denkbar. Wenn ich selber über Messen gehe, freue ich mich auch nicht darüber, dass mich jeder anspricht. Aber ich mache das andersrum, ich spreche jeden offensiv an und das, ja, ich komme mit sehr vielen ins Gespräch. Und wenn ich dann noch sage, dass ich seit 20 Jahren darüber nachdenke, wie ich Leute töten will, dann habe ich sie meistens. Also das klappt.
Und du hattest es eben schon erwähnt, also du bringst ja quasi deine Bücher im Self-Publishing raus. Da machst du das über Tolino.
Das ist richtig,
genau. Ja. Warum genau deswegen darüber?
Also es gibt einige. Es gibt BOD, Tolino, Tradition, ePubli. Die unterscheiden sich marginal in den Vertragsbedingungen eigentlich nur. Und Tolino bietet für mich persönlich die größte Freiheit an. Ich kann das E-Book dann bei Amazon veröffentlichen, was für Self-Publisher Sinn ergibt. Ich hatte auch Testdrucke von BOD, aber im Endeffekt hat mir das einfach von Tolino besser gefallen. Das hat aber jetzt keine Präferenz gegen den einen oder für den anderen. Das hat mir gut gefallen. Das Self-Publishing selber, das ist etwas, was ich sehr gerne betreibe. A, wie ich gesagt habe, bin ich ein ungeduldiger Mensch. Und B, wollte ich natürlich ursprünglich mein Buch auch im Verlag rausbringen. Aber das erste Buch, ich hatte sogar eine Agentur dafür. Wir haben nur in Deutschland ein sehr kompliziertes Verfahren, um Bücher zu veröffentlichen. Es gibt ungefähr 2500 Verlage und die entscheiden über die gesunkene Menge. Im Moment sind es, glaube ich, noch 65.000 Neuerscheinungen, die jedes Jahr veröffentlicht werden. Und mehr ist eigentlich nicht. Wenn man dann nicht in dieses Raster passt, in diesen Mainstream, den die Verlage fairerweise gesagt veröffentlichen, dann hat man Pech. Und dafür gibt es seit 2010, glaube ich, 2011 in Deutschland federführend die Firma Amazon, die ja nicht nur jeden Krempel verkauft, sondern auch sehr, sehr viele Bücher verkauft. Und über die kann man die auch selber veröffentlichen. Das ist recht einfach gemacht. Und so kann eigentlich jeder sein Buch veröffentlichen, der es möchte. Die anderen Dienstleister wie BOD und ähnliche sind erst nachträglich gekommen dazu. Und so ist man dieser Reduktion ausgeschlossen. Man kann also gesetzt, dass im Fall das Buch hat eine gewisse Qualität, was es haben sollte, dann selber veröffentlichen und sehr viel Spaß damit haben. Man sagt, wenn man auf die 65.000 Bücher kommt, die ich eben erwähnt habe, zukommen wahrscheinlich noch 120.000 Self-Publisher-Bücher, sodass doch eine relativ große Menge ist. Nur von denen erfährt kaum einer was. Weil die nicht bei Thalia, Thalia stimmt nicht, in Wuppertaler Thalia stehen meine Bücher auch, muss ich fairerweise dazu sagen, da freue ich mich auch sehr drüber. Aber außerhalb von Wuppertal ist das nicht so. Hier in Wuppertal kann man tatsächlich bei der Buchhandlung Jürgensen in Vohwinkel, in Ronsdorf in der Bücherstube und ich glaube auch in der Glücksbuchhandlung in der Rathausgalerie meine Bücher bekommen. Freut mich sehr, aber als Self-Publisher ist das nicht normal. Die meisten werden ihre Bücher niemals im Buchhandel sehen. Aber das ist sehr schade, aber es gibt da noch sehr viele Vorbehalte und die muss man eben durch Marketing, durch gezieltes Auftreten und auch durch so freundliche Teilnahme an einem Podcast wie diesen hier dann versuchen aufzubrechen, um Sichtbarkeit zu gelangen. Das ist das Einzige, was zählt. Man muss sichtbar werden. Dann kaufen die Leute auch die Bücher. Und ja, da gebe ich mir möglichst viel Mühe.
Und du scheinst mittlerweile eine Stimme des Self-Publishings geworden zu sein, denn obwohl du erst 3 Bücher veröffentlicht hast, bist du mittlerweile im Vorstand des Deutschen Self-Publisher-Verbandes. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das ist vollkommen richtig. Ich bin seit Dezember im Vorstand und wenn mich jemand fragt, warum ich das mache, kann ich eben die gleiche Antwort geben wie gerade. Ich bin überzeugt vom Self-Publishing und ich helfe gerne dabei, anderen Leuten zur Sichtbarkeit zu kommen. Weil Sichtbarkeit ist das A und O. Auch Herr Fitzek würde kein Buch verkaufen, wenn er nicht sichtbar wäre. Da könnte der Verlag machen, was er wollte. Und auch Herr Fitzek kann nicht von einem Buch leben. Der hat ja mittlerweile, glaube ich, 20, die ich übrigens alle habe. Aber Sichtbarkeit ist das A und O. Und der Self-Publisher-Verband ist eben dafür, nicht nur dafür, aber unter anderem auch dafür da, um den unabhängig veröffentlichten Autoren Sichtbarkeit zu geben, einen Verband, eine Stimme zu geben, um zum Beispiel auch gegen die künstliche Intelligenz, die sehr stark in den Buchhandel, ins Buchschreiben, in den Buchvertrieb eingreift, dagegen die Rechte zu wahren. Also wenn man keine Stimme hat, muss man sich zusammentun. Und das sind mittlerweile über 1600 Autoren. Und das finde ich sehr schön und da engagiere ich mich auch gerne, weil ich war auch ein Jahr lang Mitglied im Verband und habe eigentlich alles genossen, was der Verband anbietet. Ich konnte zum Beispiel einen Monat, nachdem mein Buch veröffentlicht war, das erste, das schon in Leipzig ausstellen. Der Self-Publisher-Verband hat einen großen Stand. Da kann jedes Mitglied sein Buch ausstellen. Und diese Sichtbarkeit, die man bekommt, ist für einen selber unglaublich. Man läuft da vorbei auf der zweitgrößten Buchmesse in Deutschland und sieht sein Buch da stehen. Das ist ein unglaubliches Gefühl, muss man sagen. Da wird man stolz, da freut man sich, auch wenn es wahrscheinlich von den 80.000 Leuten, die besuchen, vielleicht 2.000 sehen. Egal. Man selber ist da so stolz drauf. Und diese Möglichkeit überhaupt zu haben, dafür bin ich im Verband sehr, sehr dankbar. Und ich habe ein Jahr lang eigentlich sehr, sehr viel genutzt, Fortbildungsmöglichkeiten. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich auch was zurückgeben. Und als die Frage kam, ob ich da mitmachen würde, habe ich das gerne gemacht.
Und du machst das ja neben deinem ganz normalen täglichen Job. Wie kommst du überhaupt dazu, das alles noch zu machen? Du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media, bist auf Lesungen, schreibst. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Das ist auch eine gute Frage. Zum einen muss ich meiner Familie danken, die mir da sehr viel Freiheiten lässt. Und zum anderen ist eine gewisse Disziplin nötig. Ich schreibe allerdings auch nicht jeden Tag. Und mein Ziel war eigentlich auch nie, Bücher zu schreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt sehr, sehr viele, die sagen auch, ich schreibe schon seit ich ein kleines Kind bin, seit ich im Kindergarten war, seit ich einen Stift halten kann. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe Betriebsanleitungen für Maschinen, ich bin Maschinenbaukonstrukteur, geschrieben, aber unheimlich viel gelesen. Und dass ich schreibe, jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs, hängt eigentlich nur mit unserem eben schon erwähnten Herrn Fitzek zusammen. Weil der hat in der Corona-Pandemie eine Anthologie ausgerufen, eine Veröffentlichung eines Buches mit sehr vielen Autoren, mit Kurzgeschichten und wollte damit dem etwas darbenden Buchhandel helfen. Und der hat gesagt, jeder, der eine Geschichte schreibt, schickt sie mir und ich entscheide dann, welche Geschichten genommen werden. 1142 Geschichten wurden eingeschickt, 1132 wurden nicht genommen. Meine gehörte leider dazu. Kann ich mit leben, aber wenn man heute nachschaut, mein Name steht zumindest drin. Also alle, die mitgemacht haben, die stehen hinten drin und das war so der erste Schuss. Ich hatte sofort eine Geschichte parat. Ich habe die dann da hingeschickt und dann wird man nervös und wartet. Heute weiß ich, das war ziemlich gut, dass sie nicht genommen wurde. Aber die Lunte war am Glimmen. Und dann kamen die Geschichten, die ich mir schon im Kopf immer hatte, dann die flossen die nur so aus mir raus. Das hätte ich gar nicht erwartet. Aber um die Frage zu beantworten, ich brauche für ein Buch ungefähr 2,5 Monate. Ich bin da ein technischer Mensch. Ich möchte ungefähr 85.000 Wörter haben am Schluss, damit es dann ungefähr so wie hier knapp 400 Seiten, das sind jetzt 300, also zwischen 350 und 400 Seiten möchte ich gerne haben. Und ich möchte ungefähr zwischen 40 und 50 Kapitel. Also mache ich mir eine Liste, plane das genau vor und dann weiß ich, ich muss 40 oder 45 Kapitel schreiben. Und braucht dafür ein Kapitel meistens einen Tag, weil das ungefähr so 2000, 2500 Wörter sind. Und dann fange ich morgens vor der Arbeit an. Ich stehe sehr früh auf. Ich stehe um 4 auf, ich fahre um 5 zur Arbeit, ich fange um 7 an. Da habe ich 2 Stunden, die ich mit Schwebebahn und Bus brauche. Und da tippe ich schon mal die ersten 400, 500 Wörter, sodass ich abends dann schon mal einen Einstieg habe, damit ich dann nicht vor dem berühmten weißen Blatt sitze, wo man gar nicht weiß, was man draufschreiben soll. Jetzt habe ich also schon ein Fünftel oder ein Viertel und am Abend mache ich das dann weiter, bin nochmal 2-3 Stunden dran und das mache ich dann eben, bis ich die 45 Kapitel voll habe. Natürlich ist auch mal ein Tag, wo man keinen Spaß hat, aber im Normalfall freue ich mich ja darüber, was ich schreiben will. Ich wähle ja keine Kapitel aus, die mir keine Freude machen. Zum Beispiel, was ich sehr gerne schreibe, sind Kapitel über die Rechtsmedizin in Düsseldorf. Das finde ich sehr spannend. Oder eben Kapitel aus der Sicht des Täters, finde ich auch immer sehr interessant. Und natürlich, wenn Gerste und Meier dabei, also eigentlich alles. So gesehen fällt es mir nicht schwer, dann die anderen Kapitel am Abend zu schreiben. Und ja, wenn die Rohfassung steht, dann geht es ans Überarbeiten. Aber ich bin dann wirklich ein disziplinierter Mensch. Und danach, ja, Social Media ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der für die Sichtbarkeit da ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren, ich glaube seit März 2023 auf Instagram aktiv. Und seitdem poste ich jeden Tag einen Beitrag. Das war am Anfang interessant, anstrengend, weil ich das noch nie gemacht hatte. Ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu, aber mittlerweile geht mir das gut von der Hand, macht mir Spaß. Ich kommentiere auch sehr, ich bin da sehr offen. Ich habe zum Beispiel mal mein erstes Buch alle 48 Kapitel vorgelesen auf Instagram, jeden Abend live. Das war vollkommen krass, habe ich ein bisschen unterschätzt am Anfang, weil 48 Kapitel lesen heißt ja 48 Tage. Das hatte ich nicht im Hinterkopf dabei. Aber ich habe das dann durchgezogen und das war ein großer Erfolg, hat mir richtig Spaß gemacht. Und mir haben täglich Leute zugeguckt dabei, das ist ja eigentlich kaum zu glauben. Also so mache ich das.
Siehst du dich denn mittlerweile auch als Teil der Krimi- und Thriller-Szene? Ist das ein ganz eigener Bereich oder eine Blase oder kann man das gar nicht so einengen?
Da bin ich auch viel zu klein zu, viel zu unbekannt zu. Um das zu verändern, haben wir hier in Wuppertal, Solingen, Remscheid und im südlichen Bergischen Land das Wuppertaler Krimikartell gegründet. Ein Zusammenschluss von, mittlerweile sind es glaube ich 19 Krimi-Autoren. Also 19 in dem Bereich ist schon ein ganzer Haufen. Es gibt also sehr viele, gut, Wuppertal ist auch eine große Stadt. Aber selbst die haben nicht immer genau die Sichtbarkeit, die sie gerne hätten. Und wir wollen uns da organisieren, sodass wir das bekannter machen, dass wir unter einem Logo auftreten. Deswegen gibt es eine Facebook-Seite. Ich arbeite an einer Internetseite dafür, um eben den Bekanntheitsgrad zu steigern, wenn Lesungen veranstaltet werden, dass man auch sieht, da gibt es noch andere. Sodass wir, eigentlich ist man als Autor kein Unikat, keine Einzelperson. Natürlich schreibt man alleine. Aber ich persönlich lese im Jahr 15 bis 20 Bücher. Das machen, lese wenig. Manche Leute lesen zwei Bücher die Woche. Ja, und die können auch nur eins von mir lesen, weil ich kann ja gar keine fünf im Jahr schreiben. Schafft übrigens der Herr Fitzek auch nicht, der macht nur eins im Jahr. Und also mache ich doch gerne Werbung für andere Leute mit, vertue ich mir nichts bei. Wenn jemand mein Buch kauft, der kauft es auch nur einmal, der kauft das Buch nicht zweimal. Also haben wir uns zusammengetan und da sind sehr bekannte, auch Wuppertaler Autoren dabei, freut mich. Und hoffentlich kann man da in Zukunft mehr noch von hören. Einen ersten Auftritt werden wir Mitte August oder Mitte, Ende August im Schloss Lindenberg haben. Da werden dann vier Autoren und eine Autorin aus diesem Wuppertaler Krimikartell lesen. Und da freue ich mich schon drauf.
Wirst du auch lesen?
Ich werde auch lesen, ja. Ein kurzes Kapitel hier aus Selbstverdammt. Und ja, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet, aber ich bin sehr gespannt. Ich lese übrigens noch viel. Ich lese noch bis zum Ende des Jahres noch 6 Mal. Manchmal mache ich das auch sehr aufwendig. Ich fahre zum Beispiel einmal nach Berlin, weil da eine Autorin ein interessantes Format hat, ein Leseformat in einem Hotel. Mein Buch spielt ja auch im Hotel. Dann muss ich abends, glaube ich, um 20 Uhr, bis 22 Uhr wird die Sache sein. Danach muss ich nach Recklinghausen fahren, weil da ist eine Buchmesse am nächsten Tag, wo ich auch sehr gerne hin möchte. Also man muss schon ein bisschen flexibel sein. Dann geht es wieder zur Frankfurter Buchmesse, dann geht es nach Berlin, zur Buch Berlin und in Wuppertal lese ich auch noch 3 Mal. Also ich bin aktiv, aber parallel, mein Hauptjob ist Arbeiten.
Es wird auf jeden Fall noch sportlich, ne?
Auf jeden Fall. Aber mir fällt das richtig, macht das richtig Spaß.
Also man merkt auch richtig, also diese Begeisterung bei dir, das ist echt toll. Aber eins hätte ich mich auch noch gefragt beim Lesen. Also ich meine, man kriegt ja schon einen guten Eindruck halt eben von, wie die Polizei arbeitet, wie Frenzek arbeitet. Wie geht da die Recherche? Also ich meine, sprichst du mit Polizisten, sprichst du mit Kommissaren oder Forensikern?
Das habe ich in der Tat schon gemacht. Das Wuppertaler Polizeipräsidium ist da sehr auskunftsfreudig. Also man schreibt eine E-Mail hin und dann bekommt man das auch zurück. Ich kenne aber auch Polizisten im persönlichen Umfeld, und die frage ich dann. Aber der gute Deutsche kann ja im Fernsehen mittlerweile jeden Tag 7 Krimis sehen. Da kann man auch etwas machen. Aber ich bin ein Freund des Realismus. Also ich hoffe, dass die Polizeiarbeit, die ich darstelle, einigermaßen nachvollziehbar ist und nicht total utopisch ist. Und ich stelle mir das auch gerne selber vor. Aber ich frage auch nach bezüglich Rechtsmedizin. Da habe ich auch bei der Rechtsmedizin in Düsseldorf eine E-Mail geschrieben bei meinem ersten Buch. Und habe dann da auch eine Antwort bekommen. Und da kann man sich auch im Internet weiterbilden, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Sicherlich wird es diese Mehr von, irgendwann steht das BKA von meiner Haustür und fragt, was ich alles geprüft habe im Internet. Das glaube ich eher nicht. Aber man kann da sehr viel interessante Dinge nachvollziehen. Man kann sogar, wer mal möchte, ganze Obduktionen nachsehen. Und man kann auch sehen, wie Tiere geschlachtet werden. Also wenn man ein bisschen abgehärtet ist und Spaß daran, kann man sehr viel auf YouTube sehen.
Und dann auch, also jetzt, wo du ja auch selber, ich meine, du liest ja auch viele Thriller und Krimis, also in dem Bereich bist du auch, dass du viel liest. Du schreibst selber, blickst du jetzt auch anders auf Krimis und Thriller?
Ja, würde ich schon sagen. Ich bin immer schon ein Freund davon gewesen, es muss realistisch sein. Ich brauche jetzt nicht die atemlose Spannung von der ersten bis zur letzten Seite und ich brauche auch nicht 127 Tote da drin. Blut muss nicht zwingend fließen. Blut muss fließen, wenn es Sinn ergibt. Aber eigentlich lese ich noch viel lieber Politthriller. Die große, richtig große Kehre mit Geheimdiensten, mit Regierungen, mit Putschen, das ist eigentlich etwas, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Die Irene-Reihe wird so ein bisschen in die Richtung gehen. Die wird auch bei einem Verlag erscheinen. Da bin ich sehr glücklich drüber, habe ich Glück gehabt. Und wenn ich die, ich muss die bis Ende Oktober fertig haben, also in 2 Wochen fängt es an, dann freue ich mich, da wird tatsächlich eine, zum Teil auch ein bestimmter politischer Einfluss reinkommen. Und ja, Krimis lese ich nach wie vor tatsächlich sehr gerne, aber nicht nach Schema F. Die müssen schon etwas, ein bisschen Spezielles müssen sie schon haben.
Also worauf können sich jetzt deine Leser als nächstes freuen? Also die Irene-Reihe kommt ja. Genau, kommt in diesem Jahr noch der 4. Band von Frank Gerst und seinem Team? Also wie geht's jetzt weiter?
Den 4. Band von Gerste und Corinna, den wird es erst zur Buchmesse in Leipzig 2025 geben. Weil ich muss ja immerhin so 3 Monate dafür einplanen. Ich darf jetzt diese Irene-Reihe schreiben. Die wird dann nächstes Jahr im Juni, August veröffentlicht, weil Verlage brauchen da sehr viel länger als Self-Publisher für. Ich würde das sehr viel schneller hinkriegen, aber das ist, ne? Deswegen werde ich dann so im November, Dezember, Januar den 4. Teil schreiben. Der wird hier in Wuppertal spielen und da werden wir gerade schon Sportstätten. Ich war schon im Köln-Hahn am Schwimmsportleistungszentrum, habe mit dem zuständigen Bademeister und Hausmeister gesprochen. Da findet man ganz tolle Stellen, wo man die umbringen kann. Im Stadion Zoo wird wahrscheinlich etwas stattfinden, mal sehen. Ich bin da also guter Ding. Und den Tölle-Turm möchte ich unbedingt noch einweben. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich den da hinbekomme. Dann möchte ich unheimlich gerne einen Liebesroman schreiben, auch wenn das was komplett anderes ist. Aber es ist ja in Deutschland ein Riesenhype und auch fast weltweit in der New Adult-Szene. Eine Romane, die für junge Frauen, so von 18 bis 30, geschrieben sind und die auch ansprechen. Und da habe ich eine richtig schöne Geschichte im Kopf. Das liegt auch daran, dass mein Sohn in Amerika an einem College studiert und diese Romane spielen meistens in Amerika, meistens an Colleges. Und den Input, den er da mir geben kann und gibt, den finde ich richtig gut. Ich habe mir da hoffentlich eine nette Geschichte überlegt, die ich jetzt, wo ich eine Leseprobe zu erstelle, noch bevor ich mit Irene anfange und die dann auf Verlagssuche schicke. Dann habe ich noch einen Zeitreise-Fantasy-Roman im Hirn, der mir richtig Spaß macht. Also im Prinzip macht mir das alles Spaß. Und ich denke auch tatsächlich drüber nach, einen Politthriller anzudenken, aber der muss noch ein bisschen reifen. Also langweilig wird mir auf jeden Fall nicht.
Würde aber Zeit dauern, oder?
Ja, also das kommt drauf an, nicht wahr? Wenn meine Leseprobe mit dem New Adult Roman so bei Verlagen ankommen würde, wie ich das gerne hätte, dann wird der nächste irgendwann erscheinen, da muss ich schon hinterher sein. So gesehen wird man dann ein Hybridautor. Dann bin ich nicht mehr reiner Self-Publisher, dann bin ich ein Hybridautor.
Wir hätten zum Schluss unserer Podcast-Serie auch wieder unsere neue Rubrik This Way or That. Ich würde dir 5 Begriffspaare nennen und du musst dich für eins entscheiden. Die Begriffspaare haben alle was mit Krimischreiben zu tun oder natürlich auch mit Wuppertal. Los geht's.
Okay.
Schnellleser oder Genießer?
Schnellleser.
Druck oder E-Book?
Ha, ja, das ist eine interessante Frage. Bis vor 3 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich jemals ein E-Book lese. Ich habe das verteufelt. Aber wenn man viel liest und ich habe die Quote dann nochmal erhöht, dann ist einfach günstiger, E-Books zu lesen. Was schade ist, da so ein richtig schön gebundenes Buch, ich liebe die, ich kaufe mir sie auch gerne, aber nicht jedes Buch werde ich mehrmals lesen. Da kaufe ich mir dann ein E-Book, das ist auch, aber ich habe das komplett für mich damals ausgeschlossen, ich werde nie E-Books lesen, mittlerweile lese ich auf dem Handy.
Buchladen oder Bibliothek?
Buchladen, obwohl ich die Bibliotheken sehr, sehr lieb. Ich habe seit dem 6., 7. Lebensjahr einen Bibliotheksausweis. Ich habe Unmengen von Büchern daraus geschleppt und muss auch fairerweise sagen, während der Corona-Zeit war die Onleihe, die die Bibliotheken angeboten haben, ein Service, den ich sehr genutzt habe. Das war große Klasse. Also Bibliotheken mag ich sehr, aber wenn das ein Entweder-Oder ist, dann bin ich lieber in Buchhandlungen unterwegs.
Wo liegen denn die meisten Leichen? Im Keller oder auf dem Dachboden?
Unter der Erde. Und, weil die müssen ja verschwinden, sonst werde ich ja doch irgendwann erwischt dabei.
Und zum Schluss Elberfeld oder Barm?
Kronberg. Ich bin ja am Hanerberg aufgewachsen und so gesehen nur jetzt durch einen Umzug nach Barmen gekommen.
Ja, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und ich hoffe, dass von den Ideen, die du da gerade noch am Schluss erwähnt hast, einige in den nächsten Jahren auch eine Veröffentlichung mit sich bringen werden. Und für die Romanreihe, über die wir gerade gesprochen haben, werden wir ja sicher noch einige weitere Folgen erwarten können.
Genau. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Super spannendes Interview.
Ich danke Ihnen, dass ich herkommen durfte. Wunderbar. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und der vierte Teil, der wird es ja im März, April nächsten Jahres geben. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Vielen Dank.
Das war die Wuppertaler Auslese. Bis bald.
Bis dann.